Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen einfach über das, was sie wirklich bewegt.
Campus Beats, dein Business-Update.
Worum geht's?
Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
Campus Beats.
Wenn die Seele in Eile ist, was passiert dann eigentlich? Und wann ist denn die Seele überhaupt in Eile? Vielleicht, wenn ein Kind feststellt, dass in der Bonbon-Tüte nur noch wenige vorhanden sind. Und so ähnlich wie dieses Kind und mit dieser Seele, die in Eile ist, habe ich ihn verstanden. Hier ist Paul Achleitner. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ihr Buch Erfahrung beschleunigen, Erfolgsprinzipien in einer fluiden Welt ist 2025 im Campus Verlag erschienen. Und ich musste einfach dieses Bild aufgreifen, denn es ist auch Teil Ihres Buches. Ihr Buch ist natürlich zum einen eine Sammlung von wertvollen Erfahrungen, aber eben auch, ich finde, ein sehr emotionales Buch, denn wenn ich Sie verstanden habe, warum Sie das Ganze geschrieben haben, ist es doch, weil Sie etwas hinterlassen möchten. Und Herr Achleitner, jetzt kommen Sie, lösen Sie mal das Geheimnis. Habe ich das so richtig verstanden? Was war Ihre Intention, das Buch zu schreiben?
Also vielleicht darf ich sagen, das Zitat, das Sie gebracht haben, stammt nicht von mir, sondern ich schließe das Buch mit drei Gedichten, die mich auf meinem Lebensweg begleitet haben. Und das von Ihnen zitierte kommt von Mario de Andrade, der ein sehr schönes Gedicht geschrieben hat, in dem es eben auch heißt, ich habe es eilig, mit der Intensität zu leben, die nur die Reife bringen kann. Und endet dann mit den Worten, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn man realisiert, dass man nur eines hat. Das fand ich einen sehr schönen Schlusspunkt zu dem Buch, aber das stammt natürlich leider nicht von mir.
Aber eben, Sie haben sich dieses Bild aufgegriffen, um auch vielleicht etwas zu erklären, was Ihre Beweggründe auch waren, um den Text zu verfassen.
Ja, also eigentlich muss ich sagen, eigentlich wollte ich kein Buch schreiben, ja, weil ich mir gedacht habe, es gibt einfach zu viele, die, nachdem sie dann auf ihr Berufsleben zurückgreifen, glauben, da ihre Weisheiten verteilen zu müssen, und fand das eigentlich nicht besonders anregend. Dann bin ich aber immer mehr beunruhigt geworden über die relativ negative Stimmung und den Pessimismus, den Führungskräfte dieser Tage in persönlichen, aber auch in öffentlichen Gesprächen äußern. Und natürlich ist es so, dass wir gerade feststellen, dass die Welt nicht flach ist, wie es in dem Globalisierungsbestseller von Tom Friedman hieß, sondern äußerst fluide und volatil. Und natürlich stellen uns das alle vor Herausforderungen und natürlich besonders diejenigen, die in aktiven Führungsverantwortungen sind. Aber mit Pessimismus kann man halt keine Zukunft gestalten. Und so wollte ich versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass wir wieder mit etwas mehr positive Einstellung an die Dinge herangehen, die Zukunft versuchen zu gestalten. Karl Popper hat mal gesagt, Optimismus ist eine moralische Verpflichtung. Und das fand ich immer sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt schreibst du einfach mal so ein Buch.
Und ich muss mal ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Zu dieser Podcast-Aufzeichnung bitte ich immer unsere Gäste, ihr Handy auf einem Bücherturm vor sich zu legen, um nochmal so die Sprachmemo-App mitlaufen zu lassen als Sicherungskopie. Und Herr Achleitner, ich sehe ganz, ganz viele Exemplare Ihres Buches Erfahrung beschleunigen. Und wir möchten mal dazu sagen, das ist kein Ratgeber für Führungskräfte, haben Sie gesagt, ne?
Genau, es ist eben kein Ratgeber, denn ich muss ganz ehrlich sagen, auch als ich selbst in Führungsverantwortung war, das Letzte, was aktive Führungskräfte brauchen, sind ehemalige, die mir erklären wollen, was sie jetzt so zu tun haben. Ja? Ich fand das persönlich immer sehr mühsam. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass man seine eigene Erfahrung auch nicht übertragen kann, direkt an Dritte, denn Erfahrungen sind sehr subjektiv und Leute werden dieselbe Situation anders erfahren. Was du aber tun kannst, ist, du kannst die Erfahrung anderer beschleunigen. Und das ist in der heutigen Welt sehr wichtig. Und deswegen habe ich versucht, dadurch, dass ich über 60 Beobachtungen aufgeschrieben habe, die ich so in den letzten 40 Jahren meines Berufslebens gemacht habe, die versuche einfach zu beschreiben. Und beende jedes Kapitel mit Fragestellungen an die Leser, um zu sehen, wie dann die Leser dies mit ihren eigenen Erfahrungen in Einklang bringen können.
Sie sind ehemals Goldman-Partner, Allianz-Finanzvorstand und Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, heute Investor und Startup-Gründer. Und Sie sagen, was eine Führungskraft nicht braucht, sind eben diese Tipps von Ehemaligen sozusagen. Wie sind Sie das Ganze dann angegangen? Weil wenn Sie sagen, aus 40 Jahren Erfahrung, die Geschichten müssen Sie doch auch schon mal irgendwann aufgeschrieben haben. Oder haben Sie das alles im Kopf gehabt?
Nein, also Sie haben natürlich völlig recht. Ein Teil davon sind Beobachtungen, die schon früher in unterschiedlichen Zusammenhang bei Mitarbeiterversammlungen, bei Strategietagungen, bei Motivationsevents versucht habe einzubringen als Gedanken. Und sie haben sich alle an einem selben Pattern, wenn ich das so sagen darf, ein Muster geordnet, was sich auch durchzieht durch das Buch. Jede meiner Kapitel heißt irgendwie die Illusion zufriedenstellender Minderleistung oder die Fruchtbarkeit schwarzer Schwäne oder die Kunst würdevollen Abdanks. Also es ist immer das gleiche Muster, wenn Sie so wollen. Und ja, damit hatte ich schon früher angefangen. Bei der Allianz nannten sie das dann Paul's Principles. Aber es waren wesentlich weniger. Und dann habe ich mir über Zeit gedacht, jetzt Mensch, vielleicht kann ich das ja etwas ausdehnen und habe das also im Laufe des letzten Jahres dann eben zusammengefasst.
Und ganz beeindruckt als erste Leserin dieses Werkes war eine, und zwar Judith Wilke Primavesi, ihre Lektorin. Ich habe sie mal mitgebracht, als O-Ton zumindest. Ja, sie ist jetzt nicht hier live und in Farbe, aber für Sie, Paul Achleitner, einmal ihre Lektorin.
Offbeat.
Mit dem Buch von Paul Achleitner verbinde ich Spannendes. Da ist dieser prominente Experte, ein Praktiker, der in der Wirtschaftswelt mit allen Wassern gewaschen ist. Ich bin dankbar für die Lichter, die mir in der Zusammenarbeit mit ihm aufgegangen sind. Beeindruckt hat mich schon ganz am Anfang. Er hatte das Manuskript praktisch fertig in der Tasche. Das ist wirklich ungewöhnlich. Schnell waren wir uns einig. Es sollten keine Memoiren werden, wie manche ihm geraten hatten, sondern ein Kompendium mit den wichtigsten Erfolgsprinzipien im Management, in 60 kurzen Kapiteln auf den Punkt gebracht. Und das bezogen auf die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Umbrüche. Neuland haben wir mit diesem Buch ebenfalls betreten, denn gleichzeitig zur deutschen Ausgabe ist die englische Ausgabe bei Campus erschienen. Das Original war auf Englisch geschrieben, wurde redigiert und erst dann ins Deutsche übersetzt. Und noch eine Rarität. Am Ende des Buches stehen drei ikonische Gedichte, die dem Autor biografisch wichtig sind. Texte, die man am liebsten auswendig lernen möchte. Und darin steckt dann doch eine sehr persönliche Note. Gerade arbeiten wir außerdem an einem Experiment, ein KI-generiertes Hörbuch der englischen Ausgabe mit der synthetisierten Stimme des Autors. Wir sind mitten im Prozess und lernen, was KI heute schon kann. Natürlich hängen an solchen Neuland-Projekten unzählige Details. Und umso dankbarer bin ich Paul Achleitner, dass er bereit war und ist, sich auf all das einzulassen. Seine produktive Neugier ist mitreißend, fast herausfordernd. Er zieht einen regelrecht in die Veränderung und genau diese Art von Zusammenarbeit schätze ich sehr.
Ja, ganz toll. Also ich muss sagen, es war auch so. Ich hatte das Manuskript einfach naiverweise, ich habe noch nie vorher ein Buch geschrieben, habe einfach mal das Buch geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das wird sich schon jemand finden, um das zu verlegen. Und dann war das echt interessant, weil ich hatte drei Anläufe mit unterschiedlichen Verlegen. Dem einen wurde von ganz oben, von dem Eigentümer, wurde das reingegeben und der war ganz begeistert. Und dann ist es so wie immer in diesen Unternehmen, wenn ganz oben was reinkommt, dann finden die das unten dann etwas mühsam. Und deswegen wurde der Prozess nicht inhaltlich, aber allein schon vom Ablauf her so langsam, dass ich gesagt habe, na, das mache ich jetzt nicht. Dann habe ich mich an zwei amerikanische Verlage gewandt und war total überrascht, mit welcher Schnelligkeit die reagiert haben. Und dann hat sich herausgestellt, der erste kannte mich, war schon mal früher in einem Meeting mit mir und der hat gleich gesagt, Mensch, das ist ja ganz toll und dann müssen wir eine Roadshow machen und dann müssen sie den Leuten halt erklären, wie ihre Beziehung zu Donald Trump ist und was Frau Merkel von Donald Trump hält und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, das ist aber gar nicht mein Buch, das ist ja keine Kiss-and-Tell-Story. Und auf einmal hast du gemerkt, wie der Enthusiasmus sich eingebremst hat. Und im anderen auch wieder die Reaktion, ja, wir kennen Sie, wir wissen, was Sie gemacht haben in Ihrem Leben. Und es wird eine ganz tolle Story von Small Time Austria to the Pinnacles of Wall Street. Und habe ich gesagt, nee, das ist aber auch keine Rags-to-Riches-Story. Das geht hier nicht um mich. Ja, es geht um Beobachtung, Inhalte und den Leser. Und auch da hat sich das dann ganz schnell eingebremst. Und dann bin ich an den Campus und insbesondere an Frau Wilke Primavesi gestoßen und habe gesagt, sieh, ich habe jetzt gelernt, ich habe da jetzt de facto, ich habe zwar das Manuskript schon fertig, aber ich habe da jetzt ein Book Proposal geschrieben und darf ich Ihnen das schicken? Und da hat sie gesagt, wozu schicken Sie mir denn das Book Proposal, wenn Sie schon das Buch haben? Schicken Sie mir das Buch. Und zwei Wochen später hat sie mich angerufen und gesagt, cool, das machen wir.
Wow.
Und es war eine ausgesprochen produktive Zusammenarbeit.
Wenn Sie jetzt das Buch da haben, würden Sie sagen, das ist auch alles so untergekommen, wie Sie sich das gewünscht haben, im Sinne von, Sie haben eben nicht diesen Ratgeber geschrieben, sondern etwas dargelassen für Menschen, die daran interessiert sind, die Welt zu verändern? Also ist mal wirklich fast schon pathetisch gesprochen, ne? Also für wen ist dieses Buch?
Also wie können wir denn die Welt verändern? Nur in den nicht dadurch, dass wir großartige Entwürfe machen, nicht, dass wir großartige Gedanken formen, sondern dass jeder im Kleinen dort, wo er etwas bewegen kann, tatsächlich auch etwas bewegt. Und mein Versuch hier ist, dass jeder Leser, ob der jetzt Führungskraft ist oder hofft, Führungskraft zu werden, sich mit einzelnen Kapiteln Gedanken macht und die Fragen, die an jedem Kapitel dranhängen, nutzt, um das mit seiner eigenen Erfahrung selber in Einklang zu bringen. Und das ist letztlich, glaube ich, das Wichtigste, dass man daraus persönliche Lernerfolge erzielt, ja, nicht im Sinne von, ja, da steht einer da mit erhobenem Zeigefinger und sagt, hier, das musst du auswendig lernen oder das musst du machen, sondern persönliche Erfahrungen anreichern, beschleunigen. Und das ist eigentlich Ziel und Zweck der Übung. Und keiner braucht das Buch von vorne bis hinten zu lesen. Man kann sich das raussuchen, was einen gerade interessiert, gefällt. Du kannst abends ein, zwei, drei Kapitel lesen, da jedes nur irgendwie 5, 6 Seiten lang ist und dann ein bisschen drüber nachdenken. Und deswegen, ja, ich bin guter Hoffnung und die ersten Reaktionen, die ich bekommen habe, scheinen das auch zu bestätigen, dass mir das gelungen ist.
Ich finde, es sind auch eben Denkanstöße. Also die Denkarbeit muss jeder nochmal selber machen, ne?
Also, das ist Sinn und Zweck der Übung, genauso.
Genau, also es ist ja auch so ein bisschen in meiner journalistischen Arbeit so. Ich kann ja auch nicht dem Leser, der Leserin, Hörer, Hörerin sagen, guck mal, so und so ist das und so denkst du bitte. Sondern ich zeige 360 Grad die Perspektive auf, das ist da. Und mit diesem Denkmaterial bitte macht euch doch auch Gedanken. Ja, das ist eigentlich eine journalistische Tätigkeit ja auch, die Sie dann da gemacht haben. Lag Ihnen das schon immer? Wussten Sie schon immer, dass Sie das irgendwann mal machen wollen?
Nein, also ehrlich gesagt, die journalistische Perspektive, die Sie gerade hier beschrieben haben, fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. finde ich aber sehr gut, weil das auch ein Verständnis von Journalismus ist, mit dem ich mich anfreunden kann. Zum Unterschied von denjenigen, die einem einfach vorgeben, was man zu denken hat. So viele Leute haben mir gesagt, Mensch, angesichts all dessen, was sie da so erlebt haben, wenn sie mal in Pension gehen, wie auch immer man das nennen möchte, dann schreiben sie doch ein Buch. Und das habe ich immer abgelehnt, weil ich wollte nie so eine Kiss-and-Tell-Story erzählen und War-Story hier und dann immer in die Vergangenheit schauen. Und deswegen geht es mir in meinem Buch auch um die Zukunft. Ja, es geht darum, wie kann man die Zukunft gestalten, und dazu bedarf es einfach auch ein paar Beobachtungen, und Erfahrungen sind natürlich auch nur dann was wert, wenn man sie auch bereit ist zu teilen, aber nicht dadurch, dass man sagt, Mensch, die sind's jetzt, sondern dass man die nutzt, um die Erfahrungen anderer mit zu stimulieren und anzuregen.
Ich habe natürlich direkt in Ihrem Buch die Kapitel Der Fluch öffentlicher Aufmerksamkeit oder die Allgegenwart sozialer Medien oder auch die Grenzen freier Meinungsäußerung mit Herzchen in den Augen gesehen und dachte, juhu, toll, dass sich darum jemand kümmert. Gibt es denn so eine Quintessenz, die Sie auch mitgeben können, so in wenigen, ich sag nicht Worten, sondern in wenigen Sätzen des Buches, wie sich denn Erfahrung beschleunigen lässt? Also gibt es da so ein, zwei Sachen, wo Sie sagen, wenn man da schon mal anfängt, ne, vielleicht auch aus Ihrer beratenden Tätigkeit, die Sie schon so lange machen, dann ist schon ganz viel gewonnen. Vielleicht ein Perspektivwechsel.
Naja, ich habe diese Beobachtungen im Wesentlichen auch dreigeteilt in drei Dimensionen, was aufbaut auf einem einfachen Bezugsrahmen, mit dem ich das anschaue. Ich bin einfach der Meinung, dass Führung heute bedeutet, Unternehmensführung heute bedeutet, dass sie neben der Dimension der Leistung, der Performance, eben auch eine zweite Dimension der Legitimität, Legitimacy, zu bedenken haben. Und während Performance sich auf alle die harten Fakten ausrichtet, die True and False und all die Dinge, die die meisten Führungskräfte, die heute in Verantwortung sind, internalisiert haben, bezieht sich die Legitimitätsdimension auf die soften Faktoren, auf die weichen, auf das Like versus Dislike. Und das hat es zwar immer schon gegeben, weil da geht es um die Ansprüche und die Meinungen, die Dritte über entweder ein Unternehmen oder Individuen und sonst was haben. Diese Dimension ist aber durch die von Ihnen gerade auch herausgegriffenen Phänomene, insbesondere natürlich den sozialen Medien, sehr viel verstärkt worden, intensiver geworden, schneller geworden, volatiler geworden und damit eine zunehmend größere Herausforderung auch für Führungskräfte. Und das in einer Dimension, mit der sie bisher relativ wenig zu tun hatten. Weiteres Element, wenn ich das nachschauen darf, ist in dieser Legitimationsdimension natürlich die Auseinandersetzung mit Regierungen, mit Politik, mit dem Wiederaufleben geopolitischer Konflikte, mit der Priorität nationaler Politik und so weiter und so fort. Auch das sind natürlich, sage ich mal, Dimensionen, Führungsdimensionen, die in der Vergangenheit und in den letzten paar Jahrzehnten eine wesentlich untergeordnetere Rolle gespielt haben, als sie jetzt tun.
Macht Ihnen das ein bisschen Angst, auch dass die Politik oder auch die Medien fast schon so in einem Krieg der Medien sind und auch Einfluss haben auf die Wirtschaft?
Ja, wissen Sie, Angst ist da kein Kriterium. Du musst realistisch damit umgehen. Ja? Finde ich das alles toll? Nein, finde ich nicht toll. Ich glaube, dass es da Bereiche gibt, die sehr, sage ich mal, besorgniserregend sind. Aber deswegen werden die nicht weggehen und werden nicht wegfallen. Das heißt, Führung ist natürlich auch die Kunst des Machbaren. Man muss sich in der Realität wiederfinden. Und diese Realität ist eben so, wie sie ist. Dazu gehört diese fast vollständige Transparenz, die natürlich Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie Sie ein Unternehmen führen. Ich meine, wenn Sie, ich sag mal, eine kontroverse Diskussion in dem Unternehmen pflegen wollen, weil durch kontroverse Diskussionen kommen natürlich auch bessere Ergebnisse zustande. Sie möchten gerne unterschiedliche Meinungen einfließen lassen in einen Entscheidungsprozess. Wenn aber gleichzeitig dieser Prozess dann draußen permanent kommentiert wird, als die lagen sich ja gegenseitig in den Haaren und wie schlimm war das denn und so weiter und so fort, dann leidet natürlich die Qualität eines derartigen Entscheidungsprozesses. Und auch darauf muss man eingehen, das muss man mit berücksichtigen. Aber es macht das Leben natürlich zusätzlich komplizierter.
Aber schön auch, ich habe gerade, als Sie das so gesagt haben, natürlich die Schlagzeilen vor Augen gehabt, ja, auch was die Koalition angeht, sage ich jetzt mal. Aber was ich auch direkt vor Augen hatte, war in einem Teammeeting, es sitzen verschiedene Menschen da, die Führungskraft ist auch mit am Tisch und es wird sich eben kontrovers über ein Thema ausgetauscht. Ich muss sagen, ja, das habe ich schon erlebt, aber eben in Redaktionen bei uns ist das ganz normal. Also das muss so sein, ja, damit wir überhaupt zu einem Ergebnis kommen, zu einem streitbaren Thema und zu den ganzen Aspekten auch eines Themas. Aber ich kann mir vorstellen, dass in einem Unternehmen das doch sehr kritisch beäugt wird, wenn Leute alle am Tisch sitzen, unterschiedliche Meinungen, Streithähne quasi vor dem Herrn, ja. Aber sie sagen eigentlich, doch, das braucht es eigentlich, um alle Aspekte zu sehen.
Ja. Also das ist eigentlich ein sehr wichtiger Teil von qualitativ guten Entscheidungsprozessen. Aber okay, wenn jetzt in Ihrer Redaktionskonferenz okay permanent da nach draußen irgendwelche Tweets abgesetzt werden, die sagen, und der so und so war also ganz negativ auf das Thema X, aber der Chefredakteur hat dann oben einen draufgehauen und jetzt machen wir es doch wieder so, wie der Chefredakteur das haben wollte, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so spannend. Mhm. Ja. Und genau dieses Phänomen, diese Herausforderung haben Sie im Unternehmensgeschehen. Sie haben sie in Aufsichtsratssitzungen. Ja? Da möchten Sie gerne auch, dass da entsprechend auch diskutiert wird. Okay. Nur auf der anderen Seite, wenn Sie dann 30 Leute am Ende des Tages im Raum haben, dann sind Sie halt nicht gefeit, dass diese Art von Dinge passieren. Und das ist muss man handhaben und ist nicht immer unbedingt förderlich.
Beat on repeat.
Wenn es denn mal trubelig wird bei diesen Teammeetings, das haben Sie wahrscheinlich auch zuhauf mitbekommen, hilft da bis drei zählen, durchatmen, nochmal neu treffen? Haben Sie da irgendwas gefunden, was Sie weitergeben können?
Naja, nochmal, das ist ja kein, ich will jetzt nicht in die Falle laufen und doch Ratschläge geben. Das muss schon jeder für sich selber wissen. Ich glaube, nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass es in der Regel sehr gut ist, wenn die Senior People im Raum, okay, ihre Meinung zunächst mal zurückhalten, so dass andere eben wirklich frisch von der Leber weg sich äußern können, ihre eigenen Meinungen darlegen können, ohne sich gleich anzupassen an das, was jetzt hier der oder die Obermufti gerade denkt. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, ja, dass man als als Senior Person im Raum nicht von Anfang an das Gespräch dominiert und zu schnell da in eine Richtung drängt.
Okay, also konnte ich doch noch so einen kleinen Tipp rauskitzeln, auch wenn es ja kein Ratgeber ist, von Paul Achleitner. Das Buch, erschienen im Campus Verlag, heißt Erfahrung beschleunigen, Erfolgsprinzipien in einer fluiden Welt. Mein Name ist Andrea Peters. Hört gerne in weitere Folgen von Campus Beats rein. Und am Ende, Herr Achleitner, möchte ich aber nochmal dieses Bild aufgreifen, was Sie auch als Gedicht im Buch haben, dass eben nur noch wenige Bonbons in der Tüte sind. Wie geht's Ihnen damit?
Ach, ganz gut, denn wie das ja heißt, ich versuche mit der Intensität zu leben, die mir die Reife bringen kann. Und ich finde deswegen auch meine jetzige Erfahrung als Buchautor eine ganz schöne und darf gerne vielleicht zum Abschluss teilen, dass ich hier vor kurzem auf CNN über dieses Buch befragt wurde. Und als dort als Tagline stand, Paul Achleitner, Autor, dann hat mich das gefreut, weil ich war da nicht mehr der Vertreter irgendeiner Institution oder im Rahmen einer Funktion, in der ich da mich geäußert habe, sondern eben als ich selbst. Und das war eigentlich ein ganz schönes Gefühl.
Ja, sehr schön. Also sich selber auch mal neu erfinden und dann einfach nochmal die ganze Perspektive wechseln, möchte ich sagen. Und das wünsche ich euch da draußen auch. Schaut mal in das Buch rein. Ihr werdet Denkanstöße finden und wirklich auch vielleicht, ich habe so tagebuchmäßig gemacht, ja, dass man wirklich, wenn man sich die Zeit nehmen möchte, alle paar Tage mal reinliest, weil es doch wirklich viel Denkarbeit, viel Eigenleistung eben auch benötigt, was ich persönlich sehr spannend finde. Paul Achleitner, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast waren hier in Campus Beats.
Ich habe Ihnen und dem Campus Verlag zu danken.
Alles Gute, ciao, ciao.
Tschüss.
Campus Beats.
Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.